NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. Im Schwerpunkt dieser Ausgabe geht es um die CeBIT in Hannover. Künstliche Intelligenz spielt eine immer größere Rolle in der Produktion und bei der Erkundung ferner Planeten. Doch damit die Digitalisierung wirklich vorankommen kann, muss die Sicherheit im Internet schnell verbessert werden. Wie lassen sich zum Beispiel sogenannte Massenangriffe auf Websites verhindern? Wie ist ein Zugriff auf Daten auch ohne Passwort möglich? Im Interview geht es um Algorithmen, die fleißig unsere Daten sammeln und dabei viel Unheil anrichten können. Außerdem Weltglückstag, wie lässt sich Glück eigentlich messen? Und der neue Nicaragua-Kanal, ein Großprojekt mit Schattenseiten. Im Durchblicker erfahren Sie etwas über Xenonlampen, die eine 10.000-fache Sonnenstrahlung simulieren. Im Studio begrüßt Sie Ferdinand Klien. Es ist noch nicht lange her, da war eine HIV-Infektion quasi gleichbedeutend mit einem Todesurteil. Inzwischen haben Wissenschaftler Medikamente entwickelt, mit denen das Virus so gut behandelt werden kann, dass die todbringende Immunschwächekrankheit AIDS nur noch sehr selten ausbricht. Das Virus verschwindet allerdings nicht, sondern bleibt im Körper. Es kann jederzeit erneut für Unheil sorgen, wenn die Therapie abgesetzt wird. Gibt es vielleicht Möglichkeiten, die Krankheit zu heilen, also das Virus ein für alle Mal loszuwerden? Ein sehr vielversprechender Ansatz ist eine neue Gentherapie, an der auch Virologen des Hamburger Heinrich-Pette-Instituts maßgeblich mitgearbeitet haben. Sie war das Thema bei der Jahrestagung der Gesellschaft für Virologie in dieser Woche in Marburg. Thomas Sambol weiß mehr darüber.
Dr. Jan Chemnitz bei der Arbeit im Labor des Hamburger Heinrich-Pette-Instituts. Der 42-jährige Biochemiker im weißen Kittel ist Spezialist für hochgefährliche Krankheitserreger, genauer gesagt für HIV-Viren, also die, die AIDS auslösen. Lange Zeit galt eine HIV-Infektion als unheilbar. Jan Chemnitz erklärt, warum.
Wenn das Virus kommt und eine Zelle infiziert, dann bringt es den Bauplan für die nachkommenden Viren stabil in unser Genom ein, in unsere Gene wird das eingebaut und es wird Bestandteil unserer Gene.
Vor 10 Jahren dann die Wende. Ein Berliner HIV-Patient konnte tatsächlich geheilt werden. Bis heute der einzige Betroffene, bei dem das gelang. Doch die Wissenschaft war elektrisiert. Seitdem beschäftigen sich verschiedene Forschergruppen mit möglichen Therapien zur Heilung von HIV-Infektionen. Ganz vorne mit dabei Jan Chemnitz und sein Team vom Hamburger Heinrich-Pette-Institut.
Und ein Heilungsansatz, den wir verfolgen, ist, dieses HIV-Virus, das Bestandteil unserer Zelle geworden ist, durch die Infektion aus dieser Zelle wieder zu entfernen, über ein biotechnologisches Verfahren. Wir haben es geschafft, ein Eiweißmolekül, ein Protein zu erzeugen, welches in der Lage ist, jetzt dieses Fremdgen, dieses Fremd-DNA-Stück in der infizierten Zelle aufzuspüren und wieder herauszuschneiden und zu vernichten. Und eine Zelle, die HIV-frei ist, kann wieder ihre volle Funktion ausüben und kann jetzt ein Immunsystem schaffen, was jetzt in der Lage sein wird, die Virusinfektion zu kontrollieren.
Dahinter steckt ein Forschungsansatz, der sich Genome Editing nennt. Ein Eingriff ins Erbgut, um genetische Informationen nach Wunsch verändern zu können. Klingt ein bisschen nach Frankenstein, kann aber in der Medizin sehr nützlich sein.
Man kann auf dem Weg Erbkrankheiten reparieren, man kann Viren, die in der Zelle sich eingenistet haben, wieder entfernen.
Alles, was die Forscher dafür brauchen, ist die passende Schere, die den Schnitt an der richtigen Stelle macht. Das können spezielle Eiweißmoleküle sein, die zum Beispiel wie eine grobe Axt wirken und die DNA einfach nur an der Stelle zerteilen, wo das Erbgut verändert werden soll.
Und dann wird es der Zelle überlassen, das zu reparieren und irgendwie wieder so zusammenzufügen, dass da eben in den allermeisten Fällen Mutationen entstehen, die jetzt zum Beispiel das Virus inaktivieren sollen. Allerdings ist durch diesen einfachen Schnitt und dann dem Überlassen der Zelle nicht sicher, was am Ende hinten bei rauskommt. Das heißt, es ist ein hohes Risiko, dass da irgendwelche Sachen passieren, die man eigentlich gar nicht möchte.
Also haben die Hamburger Forscher einfach das Werkzeug getauscht und die grobe Axt durch eine feine Klinge ersetzt. Die von ihnen entwickelten Eiweißmoleküle sind nämlich wahre Multitalente.
Die machen beides. Die finden also die Stelle, die verändert werden sollen, schneiden an der Stelle und fügen es aber auch mit der richtigen Stelle wieder exakt zusammen. Und auf die Art und Weise können wir das HIV-Virus exakt herausnehmen und die DNA, die dann ja erstmal offen ist, wieder zusammensetzen. Und zwar auf eine Art und Weise, die eben auch sicher und verträglich ist.
In Versuchen mit Mäusen hat sich die sogenannte Genschere bereits gut bewährt. Auch Armin Schafberger von der Deutschen AIDS-Hilfe findet das verheißungsvoll. Aber Eingriffe ins Erbgut seien noch immer riskant, gibt er zu bedenken.
Der Einbau von HIV in das menschliche Erbgut ist die erste Manipulation, die stattfindet. Und jede Manipulation im Erbgut kann Schäden zur Folge haben. Im Falle der HIV-Infektion kennen wir das. HIV-Infizierte haben eine höhere Rate an bestimmten Krebserkrankungen.
Die ersten Studien am Menschen, die in den nächsten 2 Jahren stattfinden sollen, werden nur mit einer guten Handvoll Testpersonen gemacht. Patienten, die neben HIV auch an Blutkrebs leiden. So wie der Berliner Patient, bei dem als bislang einzigem eine HIV-Infektion geheilt werden konnte. Damals war es purer Zufall. Er hatte Stammzellen von einem Spender erhalten, die die Viren ausgeschaltet haben. Nun wollen die Forscher ihn also ganz gezielt mit der Genschere zu Leibe rücken. Jan Chemnitz.
Das heißt, man würde aus den Patienten, die zu behandeln wären, würde man die blutbildenden Stammzellen herausnehmen, isolieren durch eine einfache Blutwäsche und würde dann diese Genschere als Information, als Erbinformation in diese blutbildenden Stammzellen hineinbringen, hineinschleusen. Wir wollen mit unserer Therapie das Zünglein an der Waage sein, dieses Immunsystem wieder so stark zu machen, dass es HIV im Körper entfernen kann.
Aber selbst wenn diese Therapie Erfolg haben sollte, wird sie wohl doch nur den wirklich schwerkranken HIV-Patienten zugutekommen, die nichts mehr zu verlieren haben. So sieht es zumindest Armin Schafberger von der Deutschen AIDS-Hilfe.
Warum sollte man das Risiko eingehen? Denn die HIV-Infektion, wenn sie einigermaßen frühzeitig erkannt wird, ist heute relativ gut behandelbar. Die Lebenserwartung liegt nur wenige Jahre unter denen von Nicht-HIV-Infizierten.
Das war ein Beitrag von Thomas Sambol.
No light in the window, no sound was ever made. I'm drained in rain and I know tomorrow won't be the same. I wasn't my best dress, I wasn't my best dress. I keep my head above the water. We've got nowhere left to go, so take me back in the beginning. We were cool and we were winning and we're counting every beat of the heart.
Wir kommen zum Schwerpunkt der Sendung, die CeBIT in Hannover. Sie hat die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen im Fokus, wenn künstliche Intelligenz in der Produktion zum Einsatz kommt. Auch geht es um die Frage, ob der Industriestandort Deutschland durch Spionage aufgrund von Sicherheitslücken gefährdet ist. Und beim privaten Nutzer stellt sich die Frage, ob sein Verhalten durch Algorithmen weiterhin hemmungslos ausgewertet werden darf. Doch zunächst zu einem Forschungsprojekt, das bei der Erkundung des Mars greifen soll. Was das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz damit zu tun hat, verrät Ihnen Martina Witt.
Das DFKI testet und entwickelt zurzeit komplexe Roboter, die zur Erforschung von Planeten eingesetzt werden sollen. Bislang sei es üblich, nur einen Roboter dafür zu nutzen, sagt Florian Cordes vom Robotics Innovation Center des DFKI in Bremen. Nun gehe es aber darum, 2 Systeme mit unterschiedlichen Fertigkeiten ins All zu schicken. Einen großen Rover und ein kleineres, agileres System.
Damit erhoffen wir uns einfach, dass wir ein größeres Spektrum an Aufgaben erfüllen können und dass wir auch größere Bereiche abfahren können. Also während ein Rover weiter rausfährt und Proben nimmt, kann der andere immer die Proben zurückführen zur Landefähre, wo sie dann später dann abgeschossen werden, zurück zur Erde.
Der Schreit- und Fahrrover Sherpa wiegt 150 Kilogramm. Seine Höhe ist variabel, zwischen 80 Zentimetern und 1,80 Meter. Er verfügt unter anderem über Sensoren, eine Kamera und einen Greifarm. Seine 4 Füße bestehen aus Rädern. Der kleine Roboter Coyote wiegt dagegen maximal 20 Kilogramm und findet sich auch im unwegbaren Gelände zurecht, sagt Tobias Stark, der ebenfalls an dem Projekt forscht.
Der kleine Rover, der Coyote, hat im Prinzip in unserer Mission 2 Aufgaben. Der fungiert einmal als Scout, der ist halt ein bisschen schneller als der Große, kann vorfahren und schon mal eine Karte erstellen von der Gegend, im Prinzip gucken, was es da zu finden gibt. Und die 2. Aufgabe von dem wäre halt als Shuttle, um zwischen einem Lander, also in unserem Fall den Basecamps, und dem großen Rover, dem Sherpa, Module hin und her zu transportieren.
Doch die beiden Systeme sollen auch miteinander kommunizieren.
Also das heißt, in diesem Fall zum Beispiel, dass jedes System für sich erstmal eine Karte erstellt der Umgebung und sich darin auch wiederfindet. Und wenn die beiden Systeme dann zusammenkommen oder überlappende Bereiche ihrer Karten haben, besteht die Möglichkeit, halt diese Karten zu verbinden und zwischen den Systemen zu teilen. Distributed Mapping nennen wir das, wo dann die Karteninformation vom einen System auf das andere übertragen wird und somit das System sich auch schon da auskennt, wo es noch gar nicht war, sondern wo das andere System war.
Das Forscherteam hat die Systeme im vergangenen Herbst im US-amerikanischen Bundesstaat Utah getestet. Der vierwöchige Feldversuch in der Wüste wurde aus Bremen per Satellit überwacht und gesteuert. Die beiden Roboter arbeiteten so zum ersten Mal in einer marsähnlichen Umgebung, entnahmen und transportierten Bodenproben, erstellten Karten und bewiesen ihre Geländegängigkeit. Der kleine Rover Coyote bewerkstelligte dabei Steigungen von bis zu 40 Grad. Eine Besonderheit. Die Tests hätten aber auch ein paar Schwächen aufgedeckt, etwa beim Greifen, im Fahrwerk oder auch bei der gemeinsamen Erstellung der Karten. Grundsätzlich hätte die Feldkampagne aber bewiesen, dass die beiden Systeme in der Lage sind, ihren Auftrag zu erfüllen. Einsatzbereit sind sie aber noch nicht.
Einsatzbereit im Sinne von einer Mondmission, naja, dafür müsste man halt die ganze Hardware noch qualifizieren. Das heißt, das muss strahlungsfest sein, das muss beim Mond auch Vakuum aushalten können, starke Temperaturschwankungen. Also das sind so Dinge, die wir jetzt gerade nicht beachten, weil wir eben den Gesamtsystemansatz testen und die Kooperation der Systeme.
Wann die beiden Roboter tatsächlich ins All fliegen, sei demnach noch nicht absehbar. Auch weil sich Neuheiten in Weltallmissionen schwer durchsetzen. Um die Zusammenarbeit zwischen Robotern und Menschen geht es auch im Forschungsprojekt von Wolfgang Walster. Er leitet den Bereich intelligente Benutzerschnittstellen. Seit etwa 5 Jahren gäbe es zwar Systeme, in denen ein Mensch mit einem Roboter zusammenarbeitet. Hier sei aber eine entscheidende Weiterentwicklung gelungen.
Wir haben eine Weltneuheit, dass insgesamt 8 Roboter an 3 verschiedenen Standorten zusammen mit 5 Menschen im Team arbeiten. Die neue Idee ist Teamarbeit zwischen Mensch und Roboter. Und diese Roboter, die haben auch ganz unterschiedliche Fähigkeiten. Der eine kann leichte Lasten tragen, der andere nur schwere. Und dann haben wir Menschen an den verschiedenen Orten. Und die können jetzt über eine sogenannte Mixed Reality-Brille diese Roboter auch steuern.
Mixed Reality. Das bedeutet, dass der Mitarbeiter zum einen seine reale Umgebung sehen kann, ihm zugleich aber auch Gegenstände ins Blickfeld eingeblendet werden können.
Ich bin gerade in einer Werkstatt und habe dort 2 Roboter. Und ich muss aber auch noch 2 andere Roboter in einer anderen Werkhalle steuern. Dann sehe ich plötzlich in meiner Brille, so als würden diese beiden Roboter gleich neben mir stehen. Das nennt man Mixed Reality.
Die Steuerung erfolge über Gesten und Sprache. Diese Form der hybriden Teamarbeit sei die Zukunft, so Walster. Und sie werde schon in der Arbeitswelt getestet. Etwa bei Airbus in Bremen, bei der Endmontage der Flugzeugflügel.
In diese Flügel werden ja Hydraulikelemente eingebaut. Ja? Da darf kein Fehler passieren. Ja? Und das heißt, das muss von Menschen kontrolliert werden. Andererseits nervt diese Überkopfarbeit den Menschen natürlich sehr. Das ist für den Rücken sehr anstrengend. Und deshalb nehmen wir da Roboter. Das heißt, da sind beispielsweise 2 Roboter und 3 Menschen.
Der Vorteil des hybriden Teams: Menschen wie Roboter haben verschiedene Fähigkeiten und Kenntnisse. Sie können sich unterstützen und einspringen, wenn einer von ihnen schlapp wird.
Soweit der Bericht von Martina Witt.
These days have left their marks, but I won't go down without a fight. Bare knuckles and ready to cross. I'm on the ropes, prepared to bite. And even if it's all wrong, and even if I fall down, there is nothing that can break my bones. And even if it's all wrong, and even if I fall down, this battleground is all I know. But still, after all these years, I'm rolling with the punches, I'm rolling with the punches.
Deutschland steht nach Einschätzung von Bundeskriminalamtpräsident Holger Münch besonders stark im Visier von Internetkriminellen und ausländischen Geheimdiensten. Kampagnen, die gezielt Spitzentechnologien stehlen, hätten eine hohe Qualität. Dies sei nicht nur der Wirtschaftskraft, sondern auch Deutschlands geografischer Lage geschuldet. Dazu kommen die sogenannten Massenangriffe aus dem Internet, ein Problem, das immer größer wird, Sören Ulrichs hat sich das näher angeschaut.
Wenn Online-Plattformen wie Twitter oder Netflix über Stunden nicht mehr erreichbar sind, dann kann ein sogenannter Massenangriff dahinter stecken. Mithilfe von Millionen Anfragen innerhalb kürzester Zeit zwängen die Kriminellen dabei die üblichen Sicherheitsprogramme in die Knie. Johannes Krupp vom Kompetenzzentrum IT-Sicherheit CISPA an der Universität des Saarlandes erforscht diese Angriffe. Der Wissenschaftler spricht von einer, so wörtlich, neuen Geißel des Internets und er belegt das mit Zahlen. Allein im vierten Quartal des vergangenen Jahres waren demnach 80 Länder von solchen Angriffen betroffen, darunter Japan, Nordamerika und Deutschland.
Wir selbst haben ein System entwickelt, um solche Angriffe zu überwachen und wir sehen am Tag so 10.000 bis 20.000 dieser Angriffe. Sie können sich überlegen, dass ein Onlineshop zum Beispiel angegriffen wird, indem einfach so viele Datenmengen dorthin geschickt werden, bis die Server nicht mehr erreichbar sind und dadurch der Onlineshop halt Verluste macht, weil normale Kunden den Shop nicht mehr erreichen können.
Oder aber das Versandhaus schickt die Waren an die falsche Adresse, weil diese von den Kriminellen geändert wurde. Diese Massenangriffe könnten aber auch Regierungen als Waffe einsetzen, um die Server anderer Staaten zum Absturz zu bringen, so Krupp. Gemeinsam mit Kollegen hat der Forscher nun ein Programm geschaffen, das diese Angriffe frühzeitig erkennen und abfangen soll.
Der einzige Schutz bei diesen Angriffen besteht in der Regel darin, den ganzen Netzwerkverkehr, der quasi auf einen zufliegt, rechtzeitig umzuleiten. Ihr könnt euch das so vorstellen, auf Sie rauscht eine riesige Menge Daten zu und Sie müssen das dort umleiten können, wo die Leitungen noch groß genug sind, um diese Daten abfangen zu können. Das passiert möglichst weiter oben im Netzwerk, also Sie könnten das direkt an Ihrem PC bremsen, aber besser wäre es noch an Ihrer Firewall. Oder noch besser halt bei Ihrem Internet Service Provider.
Um diese Angriffe überhaupt durchführen zu können, benötigen die Täter eine größere Menge an Servern, erklärt Krupp. Deshalb haben die Forscher Köder ausgelegt, sogenannte Honeypots. Server, die so tun, als könnten die Kriminellen sie für ihre Angriffe gebrauchen.
Und ein Angreifer, der jetzt einen Angriff vorbereitet, wird halt das Internet scannen und wird mehrere Server finden, unter anderem auch unsere Honeypots. Und dann hoffentlich auch unsere Honeypots versuchen, in dem Angriff zu benutzen. Natürlich sind unsere Honeypots so eingerichtet, dass sie nicht für den Angriff wirklich effektiv sind. Aber dadurch können wir halt genau sehen, wer wann angreift.
21 Köder dieser Art haben die Wissenschaftler inzwischen im Internet versteckt und mit ihnen bereits mehr als 1,5 Millionen Angriffe aufgedeckt. Die Sicherheit im Internet zu erhöhen, das ist auch das Ziel von Markus Hertlein von der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen. Vor allem die Gefahr von Datendiebstählen werde immer größer, warnt der Wissenschaftler.
Einmal die klassischen Phishing-Angriffe, die jeder von uns kennt. Wir bekommen die E-Mail geschickt, öffnen die und denken, okay, mit meinem PayPal-Konto stimmt vielleicht was nicht oder mit meinem Amazon-Account stimmt vielleicht was nicht. Ich werde dazu aufgefordert, Passwort und Benutzernamen einzugeben und die Daten werden durch den Angreifer geklaut. An den Stellen, wo Nutzer sich authentifizieren müssen zum Beispiel, ist es immer noch sehr einfach, angegriffen zu werden und da helfen zum Beispiel auch keine klassischen Firewalls, Antivirenprogramme. Also alle diese Faktoren führen dazu, dass man sagen muss, okay, der Schutzbedarf zum aktuellen Zeitpunkt ist hoch und wird auch immer höher.
Genau da setzen Hertlein und seine Kollegen vom Institut für Internetsicherheit an. Sie haben eine App entwickelt, die das klassische Passwort überflüssig machen soll und dabei auf eine komplexe Infrastruktur zurückgreift, wie sie zum Beispiel Banken zur Absicherung ihrer Daten verwenden.
Für den Nutzer ist es ganz einfach, sich zu authentifizieren. Er muss nur noch einen QR-Code scannen zum Beispiel, also so einen 2D-Barcode, an der Webseite, die wird ihm eingeblendet, scannt er einfach, hat dann verschiedene Informationen, wie er sich authentifizieren kann, zum Beispiel mit einem Fingerabdruck oder mit einer PIN-Eingabe. Geplant ist aber auch Gesichtserkennung und Stimmerkennung. Diese Faktoren können hintereinander geschaltet werden. Das System ist dadurch bedeutend sicherer geschützt, als wenn wir zum Beispiel den Benutzernamen und Passwort haben.
Um Nutzer über die Gefahren im Internet aufzuklären, hat die Hochschule außerdem das Projekt Cyberschutzraum gestartet. In verschiedenen Videos geben die unterschiedlichsten Experten Verhaltenstipps, angelehnt an die 70er-Jahre-Fernsehreihe Der siebte Sinn.
Viele Menschen verzichten darauf, ihre Smartphones zu sperren. Wenn das Handy aber in falsche Hände gerät, kann derjenige damit machen, was er will.
Inzwischen unterstützt ein breites Netzwerk den Cyberschutzraum, sagt Projektleiter Benjamin Krüger, bestehend unter anderem aus Verbänden, Parteien und Unternehmen.
Also wir erzählen den Leuten, was sind denn starke Passwörter, worauf sie achten müssen. Es ist sinnvoll, das Handy zu sperren, es ist sinnvoll, Antivirenschutz zu benutzen und welchen Antivirenschutz. Wie geht man am besten im Internet rum, wie geht man im Social Media um? Fake News ist natürlich ein großes Thema, was in letzter Zeit ja nicht nur dafür da ist, um politisch halt die Leute irgendwie in eine Richtung zu drängen, sondern Fake News werden auch immer mehr dazu genutzt, halt auch wirklich Viren zu verbreiten. Das ist noch ein ganz, ganz großes Thema seit dem letzten Jahr.
Digitalisierung braucht Verlässlichkeit, findet Krüger, und da gäbe es noch deutlichen Nachholbedarf. Denn eines steht für den Forscher des Instituts für Internetsicherheit fest: Die Bedrohungslage werde eher größer und nicht kleiner.
Es ist egal, was wir halt dagegen machen. Also die Kriminellen auf der anderen Seite denken sich natürlich immer etwas Neues aus, worauf wir dann reagieren müssen. Wir haben das im letzten Jahr beim Ransomware gesehen. Also Ransomware ist ein Trojaner, der auf den Computer geschickt wird, der den Computer sperrt, teilweise verschlüsselt und dann ein Lösegeld erpressen möchte vom Nutzer. Diese Masche lief leider so erfolgreich, dass Ransomware quasi die normalen Viren verdrängt hat. Da ist es natürlich besonders wichtig, dass wir die Bürger dafür schützen, dass sie von vornherein gar keine Ransomware auf ihrem Computer haben.
Sören Ulrichs über Datenangriffe und Sicherheit.
The light shines low on the night skies. While time flies, we float and forget. No time for regret. The fear of falling put aside. Cause the future's shining bright. I can't take it anymore. I wanna tell you how I feel. And I fall. And I fall. I can't take it anymore. I wanna tell you how I feel. And I fall. And I fall. In love. In love. And I fall. And I fall.
Algorithmen sind im digitalen Alltag längst allgegenwärtig. Sie sammeln fleißig unsere Daten und entscheiden auch, welche Werbung wir bekommen oder nicht. Der Schutz unserer persönlichen Daten greift selten. Manch einer merkt es erst, wenn ihm ohne Angabe von Gründen ein Kredit verweigert wird. Auf der CeBIT stehen Algorithmen in der Kritik. So setzt sich die TU Kaiserslautern in ihrem Algorithm Accountability Lab mit der Macht dieser Rechenverfahren auseinander. Sie untersucht zugleich, ob es auch positive Folgen, zum Beispiel bei der Gesundheitsvorsorge, gibt. Die Informatikprofessorin Katharina Zweig hat dort den Lehrstuhl für Graphentheorie und Analyse komplexer Netzwerke inne. Ich habe sie zunächst gefragt, warum eine Kontrolle der Algorithmen so wichtig ist.
Das ist wichtig, weil selbst wenn Sie Ihre Daten freiwillig hergeben, was Sie wahrscheinlich bei einem Kreditantrag bei einer Bank täten, sie ja trotzdem ganz gerne reingucken würden, warum sie jetzt diesen Kredit nicht bekommen sollen. Und da brauchen wir etwas bessere Transparenzregulierung. Auf der anderen Seite kann man natürlich nicht alles transparent machen, denn sie wissen auch, was passiert, wenn man zum Beispiel beim Universitätenranking ganz genau weiß, wie das funktioniert. Dann gibt es natürlich auch den ein oder anderen Wunsch, sich ein bisschen besser darzustellen, als man eigentlich ist. Also insofern ist es eine schwierige Frage, wie weit man diese Algorithmen transparent machen kann.
Es handelt sich ja um automatische Erkennungs- und Entscheidungssysteme, die wir, wie Sie schon eben sagen, nicht so sehr beeinflussen können. Wo liegt denn da die Gefahr des Missbrauchs?
Das kommt, glaube ich, sehr darauf an. Also kreditvergebende Institute haben, glaube ich, kein Interesse an einem Missbrauch. Die wollen rauskriegen, wem kann ich am besten die Kredite wirklich vermitteln, wo bekomme ich mein Geld zurück. Also insofern kommt es sehr auf den Zweck drauf an. Gehen eigentlich auch nicht so sehr vom Missbrauch aus, sondern es ist möglich, dass ungewollt Tendenzen sichtbar werden in diesen Algorithmen. Es gibt in den USA zum Beispiel einen Algorithmus, der die Rückfälligkeit von jugendlichen Kriminellen vorhersagen oder bewerten soll. Und da handelt es sich ja um zukünftiges Geschehen. Das ist nicht so einfach. Und da gab es in einer Studie den Effekt, dass unter Umständen die ethnische Herkunft eine Rolle spielen könnte und der Algorithmus eine Bevölkerungsgruppe benachteiligt und die andere bevorteilt. Das war von den Designern definitiv nicht angelegt. Sie haben ein anderes Fairness-Kriterium beachtet und tatsächlich stellt sich heraus, dass mathematisch nur eines von zwei Fairness-Kriterien überhaupt machbar ist. Die widersprechen sich sozusagen innerlich und das heißt, da müssen wir als Gesellschaft darüber reden, welche Art von Fairness wir wollen.
Es ist ja auch immer wieder von der Notwendigkeit eines Verfassungszusatzes die Rede, wo die digitalen Grundrechte fest verankert werden und es gibt bisher aber nur eine Ethikkommission auf Bundesebene, nämlich im Verkehrsministerium, da geht es lediglich um den Bereich fahrerloses, autonomes Fahren. Das reicht ja sicherlich nicht aus für die Zukunft.
Die Grundrechte, die wir haben, müssen in der digitalen Welt durchgesetzt werden, wie in der nicht-digitalen Welt. Ob wir dazu jetzt wirklich neue digitale Grundrechte brauchen, das wird eher in diesen Kreisen eher negativ gesehen. Also wir haben uns als Algorithm Watch durchaus auch zu der digitalen Grundrechtecharta positioniert.
Sie sagen es, Sie haben letztes Jahr zusammen mit anderen Wissenschaftlern hier die Plattform Algorithm Watch mitbegründet. Ist das ein Aufklärungsforum, ein Diskussionsforum? Was beabsichtigen Sie genau?
Wir haben gemerkt, dass es sehr viele verschiedene Gruppen gibt, die alle sich Sorgen machen, was das mit uns macht, wenn Algorithmen über uns entscheiden. Und wie gesagt, es gibt sehr, sehr gute Anwendungsfälle. Es gibt da große Chancen, wo wir wirklich mehr Einsichten gewinnen können. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Bereiche, wo man sagt, wenn da Algorithmen mit in die Entscheidungsfindung eingespielt werden sollen, dann muss das in einer kontrollierten Art und Weise passieren. Das heißt, wir haben 4 Punkte, die uns wichtig sind. Wir wollen auf der einen Seite aufklären und wir wollen das nicht hysterisch machen, nach dem Motto, alles, was digitalisiert ist, ist furchtbar, sondern wir wollen zeigen, es gibt Chancen, aber es gibt eben auch Risiken. Wir wollen herauskriegen, wo die Chancen einer Kontrolle, einer Regulierung sind und wie weit man da gehen kann und was da notwendig wäre. Das heißt, die Aufklärung steht ganz vorne, das Vernetzen der Personen, die an diesen Themen Interesse haben. Und im Endeffekt glauben wir, folgen wir darin Viktor Mayer-Schönberger, der auch gefordert hat, dass es eine demokratisch legitimierte Kontrollinstanz geben soll. Und er nannte das den sogenannten Algorithmen-TÜV. Dafür setzen wir uns ein, dass es irgendeine Form von Kontrollinstanz gibt. Und nicht zuletzt watchen wir auch Algorithmen. Das heißt, wir schauen den Algorithmen ein bisschen auf die Finger, die in Deutschland und international eingesetzt werden.
Das ist ja auch eine Grundsatzfrage, die das Ganze berührt. Kann es überhaupt vertrauenswürdige Rechnerverfahren geben?
Oh, vertrauenswürdige Rechnerverfahren gibt es ganz viele. Sie vertrauen zum Beispiel im Navigationsgerät, dass es sie auf dem kürzesten Weg zu ihrem Ziel bringt und nicht noch vorher an irgendeinem McDonald's vorbeiführt, nur weil da Gelder geflossen sind. Also ich glaube, Vertrauen tun wir sehr vielen Algorithmen und auch zu Recht. Können wir in so schwierigen gesellschaftlichen Fragestellungen wie, welche Person wird rückfällig werden, können wir das algorithmisch überhaupt bestimmen? Und wenn ja, in welchen Situationen wollen wir ein solches Resultat dann einsetzen? Also ja, vertrauenswürdige Algorithmen gibt es sehr, sehr viele. Aber die Klasse, um die es hier geht, da geht es auch um einen Willen dazu oder eine Diskussion darüber, ob wir an diesen Stellen Algorithmen mitentscheiden lassen wollen oder nicht.
Speziell Ihr Forschungsauftrag, wie ist da der Wettlauf gegen die Zeit mit der Weiterentwicklung der Software, der Rechnerverfahren? Kommen Sie da noch hinterher? Was spiegelt sich da auf der Messe in Hannover wieder?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Personen, die würden gerne besser wissen, wie zum Beispiel Suchmaschinenalgorithmen funktionieren oder wie bei Facebook die Timeline genau erstellt wird. Das hatten Sie ja vorhin schon erwähnt. Algorithmen bestimmen nicht nur, welche Werbung wir sehen, sondern auch, welche Nachrichten von Freunden oder welche Nachrichten wir überhaupt zu lesen bekommen. Da wird es ganz schön schwierig, denn wenn man mit den Firmenvertretern spricht, dann sprechen die davon, dass ungefähr 300 Mal im Jahr der Algorithmus geändert wird. Wenn wir auf der anderen Seite uns die Rückfälligkeitsvorhersage von jugendlichen Kriminellen noch einmal ansehen, dann ist das sehr unterschiedlich. Da gibt es wissenschaftlich fundierte Algorithmen, die wurden einmal vor 5 Jahren hergestellt und werden seitdem eingesetzt und verbessern sich nicht weiter. Und dann gibt es Firmen, die kontinuierlich ihre Algorithmen verbessern, dafür sie aber nicht offenlegen und keiner dritten Instanz zur Inspektion vorlegen.
Das war die Informatikprofessorin Katharina Zweig vom Lehrstuhl für Graphentheorie und Analyse komplexer Netzwerke der TU Kaiserslautern. Und soweit unser Schwerpunkt zur CeBIT. Die Musik in der Sendung kommt heute von Nessie. Die CD mit dem Titel Rolling with the Punches erschien bei Rent a Record Company. Im Norden Europas ist es im Winter kalt und dunkel und im Sommer gibt es viele Mücken. Dennoch leben dort die glücklichsten Menschen. Die Norweger sind das glücklichste Volk der Welt, stellt der diesjährige World Happiness Report fest. Gefolgt von Dänemark und Island. Dann kommen die Schweizer und die Finnen. Die Deutschen haben sich auf Platz 16 gehalten, auch nicht schlecht im Weltvergleich. Doch wie kommen diese Weltkarten des Glücks überhaupt zustande? Meistens aus einer Kombination verschiedener Methoden, wie Gabor Pahl erläutert.
Eine Messmethode erfasst vor allem die Lebenszufriedenheit. Das Musterbeispiel für diesen Ansatz ist das sozioökonomische Panel. Das ist eine Langzeitbefragung, die federführend vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung durchgeführt wird. Seit 1984 werden regelmäßig 12.000 repräsentativ ausgewählte Haushalte befragt.
Das ist eine Befragung durch Interviewerinnen und Interviewer und die Frage lautet, wie alles in allem genommen zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben insgesamt?
Erklärt Jürgen Schupp, Leiter des sozioökonomischen Panels.
Und dann haben wir eine Abstufung von 0 für ganz unzufrieden bis 10 hochzufrieden. Und die Mehrheit ist eher zufrieden. Die Gesamtheit der Bevölkerung pendelt sich zwischen 7 und 8 ein. Und das Interessante sind eben dann die individuellen Variationen über den Lebensverlauf.
Neben der allgemeinen Zufriedenheit werden die weiteren Lebensumstände abgefragt. Familiensituation, Beruf, Gesundheitszustand und so weiter. Und das Jahr für Jahr. Auf diese Weise lässt sich ermitteln, welche Faktoren das Lebensglück beeinflussen. Wenig überraschend, nach einer Trennung oder dem Tod eines Partners geht die individuelle Glückskurve erstmal nach unten. Aber die Zahlen belegen beispielsweise auch, dass Künstler trotz geringen Einkommens im Schnitt zufriedener sind als Beamte oder dass mit zunehmender Entfernung zum Arbeitsplatz die Lebenszufriedenheit im Schnitt abnimmt.
Also Pendeln macht tendenziell unglücklich, auf den kurzen Nenner gebracht. Und solche Erkenntnisse machen dann schon nachdenklich, dass der Gesetzgeber quasi mit Steuermitteln auch dieses tendenzielle Unglücklichsein staatlich subventioniert mit der Pauschale, die für jeden zurückgelegten Kilometer entrichtet wird. Man kann natürlich auch argumentieren, okay, das ist sozusagen ein Stück weit Kompensation auch für Verlust von Lebensqualität, die die Menschen mit dieser Zurücklegung dieses Arbeitsweges auf sich nehmen.
Das ist also der eine Ansatz. Menschen werden nach ihrer allgemeinen Lebenszufriedenheit befragt. Er hat allerdings zwei Haken. Zum einen hängt die jeweilige Antwort manchmal auch von Kleinigkeiten ab, wie dem Wetter am Tag der Befragung oder ob man gerade einen lustigen Film gesehen hat. Darüber hinaus bleibt ein grundsätzliches Problem. Um die Frage nach der Zufriedenheit mit dem eigenen Leben zu beantworten, fängt man erstmal an, nachzusinnen, zu reflektieren. Man erinnert sich an einzelne Bilder und Momente aus den letzten Wochen. Was dabei herauskommt, muss aber nicht mit dem tatsächlichen Erleben übereinstimmen. Deshalb gibt es einen zweiten, alternativen Ansatz, Glück zu messen. Er folgt der Idee des irisch-englischen Wirtschaftsphilosophen Francis Edgeworth aus dem 19. Jahrhundert. Er träumte von einem Instrument, das erfassen würde, wie glücklich, gut gelaunt, zufrieden ein Mensch in jedem einzelnen Moment ist. Er nannte dieses fiktive Gerät Hedonimeter. Bis heute gibt es kein solches Instrument, wohl aber Psychologen, die Grundidee aufgegriffen haben. Zu ihnen gehört der Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kahnemann. Er verdeutlicht seinen Gedanken am Beispiel eines Musikliebhabers, der sich gerade eine Sinfonie angehört hat.
It was absolutely glorious music.
Es war fantastische Musik, aber ganz am Ende der Aufnahme war ein ganz schrecklich schräges Geräusch. Daraufhin sagt der Mann, das hat ihm das ganze Erlebnis verdorben. Aber das stimmt ja nicht. Das Geräusch hat ihm erst nachträglich die Erinnerung an die Sinfonie verdorben. In Wahrheit hat er die ersten 20 Minuten ja uneingeschränkt genossen. Und so ähnlich sei das auch mit der Frage nach dem Glück. Zu sagen, ich bin mit meinem Leben glücklich, ist eben nicht das Gleiche wie ich bin in meinem Leben glücklich, sagt Kahnemann.
Basically it's being happy in your life and being happy about your life or happy with your life.
Das eine ist die Lebenszufriedenheit, eine Bilanz, die man aus dem Gedächtnis zieht. Das andere das tatsächliche Glückserleben von Augenblick zu Augenblick. Kahnemann und seine Mitarbeiter haben deshalb eine andere Methodik entwickelt. Sie haben zum Beispiel Menschen gebeten, den Ablauf des Vortags zu rekonstruieren, vom Aufstehen bis zum Schlafengehen. Anschließend wurden die Versuchspersonen gebeten, für jede einzelne Episode zu bewerten, wie sie sich in der jeweiligen Situation gefühlt haben. Auf diese Weise werden alle Momente gleichwertig behandelt. Der Sozialpsychologe Norbert Schwarz war maßgeblich an diesen Forschungen beteiligt und erzählt von interessanten Erkenntnissen, zum Beispiel in Bezug auf das Familienglück.
Wenn Sie Leute fragen, was sind denn so die Quellen des Glücks in Ihrem Leben, da sind die Kinder ganz oben auf der Liste. Also Kinder sind eine Quelle von großem Glück. Und es stellt sich raus in unseren Daten von der momentanen Befindung, dass das nicht der Fall ist. Wenn wir uns also angucken, alle Situationen, in denen die Kinder da sind, ist sich um die Kinder zu kümmern etwas so erfreulich wie Hausarbeit zu machen oder die Küche zu putzen oder einkaufen zu gehen. Der Grund ist sehr einfach. Wenn man Leute fragt, wie viel Spaß haben sie denn mit ihren Kindern, dann denken sie an die schönen Sachen, den Kindern eine Geschichte vorlesen, in den Zoo gehen und das ist alles ganz toll. Und wir sind sehr wenig sensitiv für die Höhen und Tiefen, die da also in diesen Verläufen drin sind.
Tatsächlich beruhen die verschiedenen Weltranglisten des Glücks vor allem auf diesen zwei unterschiedlichen Ansätzen. Das konkrete Glückerleben über den Tagesverlauf zu bewerten einerseits, die Frage nach der allgemeinen Lebenszufriedenheit andererseits. Beide Methoden haben auch ihre Berechtigung, meint der Psychologe Daniel Kahnemann. Denn gerade im Alter speist sich das Glück ja auch aus den Erinnerungen, selbst wenn diese verzerrt sind. Nur dürfe man, wenn man von Glück spricht, diese beiden Ansätze eben nicht durcheinander bringen.
Anyone who doesn't distinguish those notions is going to mess up the study of happiness.
Die Geheimnisse glücklicher Völker erklärte uns Gabor Pahl.
Do you know and do you care? We move so fast, but go nowhere. To keep, leave the rest to find their peace. Let them sleep. I want to run. I want to run. I want to run. I want to run.
Wissenschaft findet nicht nur in modernen Laboren oder Spezialbibliotheken statt. In einem Land der Seen und der Vulkane hat sie geradezu abenteuerliche Ausmaße. Gemeint ist Nicaragua. Gelegen zwischen Nord- und Südamerika, Atlantik und Pazifik, zählt es zu den ärmsten Lateinamerikas. Dort hat Markus Groß eine Kieler Expedition getroffen, die auf dem größten See des Landes, dem Nicaraguasee, unterwegs war. Mit Schallwellen untersuchte sie den Seeboden. Durch den See soll nach den Plänen eines chinesischen Investors ein Kanal gebaut werden, der Pazifik und Atlantik verbindet, ähnlich wie der Panama-Kanal. Was viele Devisen bringt, hat Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.
Für einen Moment ist die Explosion unter Wasser auch auf dem Schiff zu spüren. Mit seinem rund 7 Meter langen, offenen Boot gleitet das Forschungsteam um Steffen Kutterolf und Sebastian Krastel über den Nicaraguasee. Hinter sich her ziehen sie eine Boje, an ihr hängt eine schwere Schallkanone. Per Knopfdruck wird sie gezündet. Für die Forschungskooperation zwischen der Uni Kiel und dem Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung hat ihnen die nicaraguanische Regierung das kleine Schiff und Marinesoldaten zur Seite gestellt. Der Geophysiker der Uni Kiel, Sebastian Krastel, ist der Experte, wenn es darum geht, Strukturen unterhalb von Seen mit Schall zu untersuchen.
Wir machen ja Seismik und um Seismik zu machen, brauchen wir akustische Energie. Und akustische Energie erzeugen wir mit einer sogenannten Luftkanone. In die Luftkanone packen wir sehr hochkomprimiert Luft rein. Hochkomprimiert heißt 150 Bar. Im Autoreifen sind 2 Bar drin, also extrem hochkomprimiert. Und daraus wird die Luft dann plötzlich freigelassen.
Mit jeder Explosion können die Schallwellen bis zu 1 Kilometer in den Seeboden eindringen. Im Wasser selbst breiten sie sich 4-mal schneller als in der Luft aus, so Geophysiker Sebastian Krastel.
Und dann fahren wir mit ungefähr 8 Kilometern pro Stunde normalerweise durchs Wasser und schleppen die Kanone dann auf der einen Seite hinterher. Und auf der anderen Seite schleppen wir dann unser Messkabel hinterher. Das ist ein 50 Meter langes Kabel, in dem ungefähr 120 Hydrofone, Druckaufnehmer sind, ganz empfindliche Aufnehmer, die dann registrieren, was für ein Schall von der Kanone zurückkommt.
Der Nicaraguasee ist der größte See des Landes und mehr als 3-mal so groß wie das Saarland. In der Mitte die grüne Vulkaninsel Ometepe mit ihren 2 Vulkanen. Unter der sengenden Sonne hat das Team vom Schiff aus in 9 Tagen 450 Kilometer Seeboden untersucht. Die Kieler Wissenschaftler wollen nachweisen, dass der Untergrund aus Ablagerung, Sedimenten genannt, besteht, erklärt der Vulkanologe Steffen Kutterolf.
Bisher hieß es immer, dass man hier durch die Seen mit der seismischen Aufnahme nicht durchkommt. Aber wir haben definitiv ein paar Punkte gehabt, wo man durchkommt. Und das ist für unseren weiteren Weg wirklich wichtig, weil damit können wir zeigen, man kann diese Sedimente abbilden, es sind Sedimente da. Das bedeutet auch, wir können für unser Bohrprojekt, das dann das eigentliche Ziel ist, wir können das wirklich angehen und wir können die Leute überzeugen, dass es möglich ist.
In ferner Zukunft wollen die beiden Wissenschaftler an einem der renommiertesten internationalen Bohrprojekte teilnehmen. Aus Bohrkernen können Forscher die Geschichte der Erde wie in einem Buch nachlesen. Und gerade in Seen sind die Sedimente besonders gut erhalten. Doch wo heute das Kieler Forschungsteam unterwegs ist, sollen in Zukunft riesige Containerschiffe fahren und globale Märkte verbinden. Auf einer Länge von 278 Kilometern will ein chinesisches Konsortium in Nicaragua, Karibik und Pazifik verbinden. Der südliche Teil des Sees über 100 Kilometer würden zum Durchgangsgewässer. Was für die Wirtschaft des zweitärmsten Landes Lateinamerikas eine Riesenchance wäre, hätte für den größten Süßwassersee Mittelamerikas fatale Auswirkungen. Containerschiffe würden den See verschmutzen und auch die Versalzung wäre ein großes Problem, schätzt der Kieler Professor Sebastian Krassel.
Und diese Versalzung hätte eine Reihe von Folgen. Zuerst ist es das, dass der Nicaraguasee das größte Trinkwasserreservoir Lateinamerikas ist. Und Trinkwasser möchte man da klar kein Salz drin haben. Das heißt, das sind, glaube ich, Folgen, die meiner Meinung nach auch noch nicht wirklich richtig bedacht worden sind.
Auch auf die Lebewesen im See hätte eine Versalzung unvorhersehbare Auswirkungen. Weiterhin kann niemand sagen, was passiert, wenn fremde Pflanzen und Tierarten einwandern. Für den Schiffsverkehr müsste der See bis auf eine Tiefe von 30 Metern ausgebaggert werden. Teilweise ist er nur 15 Meter tief. Die Folgen für das Ökosystem wären desaströs, prophezeit Sebastian Krastel.
Das heißt, wenn gebaggert wird, wird dann klar das Ökosystem mindestens in diesen Gebieten komplett kaputt gemacht. Ein weiteres großes Problem, was immer mit Baggern einhergeht, ist, dass man das, was ausgebaggert wird, die Sedimente, die dort ausgebaggert werden, die müssen irgendwo auch wieder abgelagert werden, irgendwohin transportiert werden.
Der Kanal zwischen Atlantik und Pazifik wäre das größte Tiefbauprojekt der Menschheitsgeschichte. Er wäre mehr als dreimal so lang wie der Panama-Kanal. Von offizieller Seite heißt es, der Kanal wird gebaut. 2020 soll er fertig sein. Bauarbeiten haben aber bisher nicht begonnen. Für die Wissenschaftler der Uni Kiel und des Geomar-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung beginnt nach dem Abenteuer auf dem Boot die Auswertung der Daten zu Hause. Von ihren Ergebnissen hängt es ab, ob sie in ferner Zukunft im Nicaraguasee bohren werden. Ob sie dann auf große Containerschiffe blicken werden, auch das bleibt abzuwarten.
Der Nicaraguasee im Fokus deutscher Forscher. Markus Groß berichtete aus Mittelamerika.
Notizen aus der Wissenschaft.
Keas, die Bergpapageien Neuseelands, übertragen sich gegenseitig positive Emotionen durch lustige Laute. Lachen, Lächeln und Kichern sind bei ihnen ähnlich wie bei uns Menschen eindeutig ansteckend. Das haben Forscher der Veterinärmedizin Wien erstmals bei einer Vogelart nachweisen können. Keas verfügen nicht nur über erstaunliche kognitive Fähigkeiten, etwa im Umgang mit Gegenständen, sondern auch über ein komplexes Spielverhalten. Dabei stoßen sie ihre speziellen Spiellaute aus. Bei dem Experiment spielte das Forscherteam wildlebenden Keas zuvor aufgezeichnete Spiellaute für eine Dauer von 5 Minuten vor. Als Kontrolle dienten andere Rufe der Papageien und das Trällern des Südinsel-Rotkehlchens. Nur ihr eigener Spiellaut bewirkte die emotionale Reaktion der Keas. Die Studie erschien in Current Biology. Wissenschaftler des Alfred-Wegener-Instituts haben erstmalig alle publizierten wissenschaftlichen Daten zum Müll in den Weltmeeren in einer einzigen umfassenden Datenbank zusammengetragen. Danach verzehren 34% der untersuchten Tiere Müll, 31% der Arten besiedeln ihn und 30% verstricken sich in ihm. Seevögel und Fische sind am häufigsten die Opfer. Die Zahl der betroffenen Arten insgesamt steigt ständig an und liegt momentan bei 1220. Das Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung will dazu beitragen, die globalen Mengen und Verteilungsmuster des Mülls in den Ozeanen zu analysieren und besser zu verstehen. Das Mittelmeer gilt als eine der am stärksten vermüllten Regionen. Aus Afrika, den Gebieten der offenen Ozeane und dem Toten Meer liegen kaum Daten vor, da über diese Bereiche wenig geforscht wird. Die global verwendete wissenschaftliche Fachliteratur wurde verlinkt und alle Ergebnisse sind im Online-Portal AVI Litterbase frei zugänglich. Einem internationalen Forscherteam, zu dem auch Wissenschaftler aus Bonn, Freiburg und Stuttgart zählen, ist es gelungen, die Entstehungsgeschichte der Hautflügler zu klären und so deren Evolutionsschritte zeitlich präzise einzuordnen. Die über 150.000 bekannten Arten von Wespen, Bienen und Ameisen stellen die artenreichste und bekannteste Insektengruppe der Welt dar. Viele haben zudem eine große wirtschaftliche Bedeutung als Bestäuber von Nutzpflanzen oder als Gegenspieler von Schadinsekten. Sie leiten sich von einem Vorfahren ab, der vermutlich bereits vor 247 Millionen Jahren als Holzschädling die Erde besiedelte. Die Wissenschaftler werteten Informationen von über 3000 Genen in mehr als 150 unterschiedlichen Arten aus. Zudem wurden Fossilbelege in die Analyse einbezogen, die eine Datierung der Stammbäume erlauben. So konnten Aussagen über das Alter der verschiedenen Hautflüglergruppen gemacht werden. Würden sie aussterben, hätten auch Menschen sehr große Schwierigkeiten bei der Nahrungssicherung und beim Überleben. Alle Erkenntnisse stehen im Fachjournal Current Biology. Um mehr über das Zusammenleben von Hunnen und lokaler Bevölkerung im Donaugebiet herauszufinden, haben Forscher aus Cambridge menschliche Überreste aus 5 spätantiken Grabfeldern in Ungarn analysiert. Sie untersuchten die Schädel und Zähne der Toten sowie die Grabbeigaben und entnahmen Proben. Isotopenanalysen dieses Materials erlaubten einen Einblick in die Herkunft, Lebensweise und Ernährung der Verstorbenen. Die als Reiternomaden im 5. Jahrhundert nach Europa vorgedrungenen Hunnen waren danach keine marodierenden Barbaren, die nur Krieg im Sinn hatten und das Römische Reich in den Untergang stürzten. Ihre Angriffe waren eher Auslöser für eine Destabilisierung, die letztlich zum Zusammenbruch des Weströmischen Reiches führte. Die Studie der Universität Cambridge erschien im Journal Plus One.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Die größte künstliche Sonne der Welt entsteht derzeit beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, in Jülich. Die Forschungsanlage umfasst 149 Xenon-Kurzbogenlampen, welche die 10.000-fache Intensität der normalen Sonnenstrahlung auf der Erde besitzen. Die Anlage namens Synlight wird vom DLR-Institut für Solarforschung betrieben und dient in erster Linie der Entwicklung von Produktionsverfahren für solar erzeugte Treibstoffe. Ein Beispiel ist die Erzeugung von Wasserstoff mittels Solarenergie. Synlight wird auch Forschern anderer Disziplinen und Industrieunternehmen zur Verfügung stehen, die in Jülich ideale Bedingungen für Tests in realer Größe vorfinden. Sarah Ziegler hat sich zu dieser Supersonne begeben.
Die größte künstliche Sonne der Welt, die steht nun in Jülich, in einem Gebäude, das extra dafür gebaut wurde. Sie ist ehrlich gesagt immer noch bedeutend kleiner als die echte Sonne, die wir umkreisen, aber sie ist trotzdem sehr beeindruckend. In 13 Reihen übereinander in einer großen Halle bilden 149 leistungsstarke Xenonstrahler eine wirklich meterhohe Wand. Und ich stehe jetzt gerade genau davor, muss auch den Kopf so ein bisschen in den Nacken legen, um auch wirklich die obersten Strahler noch sehen zu können. Und es glitzert und es funkelt, denn jeder dieser Strahler wird nochmal umrahmt von einem etwa einen Meter großen Aluminiumreflektor. Mich persönlich erinnert das so ein bisschen an halbierte Christbaumkugeln. Und diese Strahler sind gerade im Moment nicht an. Da habe ich Glück gehabt, denn da ist richtig Wumms dahinter. Dr. Kai Wiekart ist Projektleiter von Synlight. Wenn die Strahler an wären, dann dürften wir hier wahrscheinlich gar nicht stehen, oder?
Das ist absolut richtig. Die Strahler haben eine enorme Leistung, 350 Kilowatt. Das sind also vielleicht das 100.000-fache einer 100-Watt-Lampe an Licht. Und selbst die Streustrahlung in der letzten Ecke, die würde ein Mensch etwa eine Sekunde aushalten und dann hätte er die Tagesdosis an UV schon intus.
Jetzt ist diese Wand, vor der wir hier stehen, aus diesen 149 Strahlern nicht ganz gerade, wie eine Wand normalerweise sein sollte, sondern es sieht so ein bisschen aus wie ein kleiner Halbkreis.
Im Augenblick sind alle Strahler so ausgerichtet, dass sie auf einen Punkt ihr Licht konzentrieren. Wenn wir das erreicht haben, hoffen wir, dass wir an diesem Punkt eine Strahlungsstärke kriegen von dem 10.000-fachen des Sonnenlichtes, so wie es auf die Erde fällt. Und das entspricht in etwa einer Temperatur von 3000 Grad.
Jetzt stehen Sie so, dass Sie eben auf diesen einen Punkt scheinen können. Darum gehe ich davon aus, dass man die kleinen Strahler auch alle bewegen kann.
Ja, in der Tat. Das Ganze passiert computergesteuert. Und es dient dazu, dass wir das Licht sehr beliebig anordnen können. Also die Strahlung auf einen Punkt konzentrieren, wie wir das im Augenblick haben, oder auf große Flächen.
Wir starten jetzt einmal die Bewegung dieser Strahler und die untersten Strahler, die direkt vor mir gerade sind, die bewegen sich auch so leicht nach vorne. Man fühlt sich gerade so ein bisschen Science-Fiction-mäßig, muss ich Ihnen ehrlich sagen, wenn man so auf dieses glitzernde Meer aus Strahlern schaut und man sieht sein Spiegelbild da drin und es surrt.
Ja, das ist schon spacig. Also ich bin immer wieder begeistert und die Euphorie hat noch nicht nachgelassen über unsere eigene Anlage.
Jetzt haben wir die Strahler sozusagen in eine neue Position gebracht. Und wenn ich mich jetzt umdrehe, sodass ich quasi in die gleiche Richtung schaue wie die Strahler, sehe ich erstmal eine beigefarbene Steinwand. Nicht so wahnsinnig spannend, aber sobald ich den Blick hebe, sehe ich ein bisschen mehr, nämlich drei Rolltore.
Die Rolltore sind 4x4 Meter groß. So groß sind auch die größten Bauteile, die wir dann bestrahlen können. Und diese Rolltore, ja, hinter denen verbergen sich die Kammern. Und wenn wir erstmal da oben stehen, dann werden wir sehen, das ist der optische Mittelpunkt des Ganzen. Das heißt also, der Strahler insgesamt ist 14 Meter hoch und dort werden wir uns in 7 Metern Höhe befinden.
Und darum gehen wir jetzt mal hoch. Wir sind oben angekommen und Herr Wiekart macht das Rolltor hoch, sodass wir auch von hier aus 7 Metern Höhe jetzt auf die künstliche Sonne schauen können. Was steht denn jetzt hier genau in dieser Bestrahlungskammer der mittleren, die wir uns ausgesucht haben?
Ja, wir haben hier neben uns einen Reaktor stehen. In diesem Reaktor wird Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Und die Energie, die dazu nötig ist, wird uns die künstliche Sonne liefern. Und der Wasserstoff ist dann Energieträger für flüssige Treibstoffe oder Ähnliches.
Jetzt sind wir zum Abschluss noch aufs Dach des Gebäudes, das extra für Synlight gebaut wurde, gegangen. Quasi die künstliche Sonne ist jetzt unter uns und die echte Sonne ist gerade so ein bisschen hinter den Wolken verschwunden. Hier vom Dach aus sehen wir auf 100 Meter Entfernung ungefähr den Solarturm des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums. Im Solarturm wird mit der echten Sonne geforscht, das natürliche Licht wird gebraucht. Gucken Sie da so ein bisschen schadenfroh hin und denken, haha, wir brauchen die echte Sonne gar nicht mehr?
Nein, also wir sind natürlich Partner und die eine Großforschungsanlage braucht die andere. Der Vorteil, den wir haben, ist einfach, wir können das Licht reproduzierbar und genau designt und zu jeder Tages- und Nachtzeit erzeugen. Und am Solarturm sind wir natürlich vom Wetter abhängig und das ist in Jülich nicht immer besonders sonnig.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Sarah Ziegler berichtete. Und das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von Nessie. Die CD mit dem Titel Rolling with the Punches erschien bei Rent a Record Company. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.